ARD Sounds.
Dem deutschen Wald geht's immer noch schlecht. Was dagegen getan wird?
In Brandenburg werden Rinder geklaut.
Und Schwertransport von Windrädern, was dabei schief geht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo zusammen, heute an diesem Mittwoch, den 20. Mai. Schön, dass ihr dabei seid.
Wir sind Magdalena Bienert und Uli Spinnrad und wir nehmen euch jetzt mal mit in den Wald.
Oh, schön.
Ja, herrlich. Ich riech's sofort. Wald bedeckt ja rund ein Drittel der Landesfläche Deutschlands. Und die aktuelle News, ihm geht es unverändert nicht so gut. In der aktuellen Waldzustandserhebung, die sich das letzte Jahr mal angeschaut hat, da steht, dass immer noch bei den verbreitetsten Arten wie Eiche, Kiefer, Fichte oder Buche 4 von 5 Bäumen krank sind. Im Vergleich zu 2024 hat sich da nur wenig verändert.
Ja, die sogenannte Waldzustandserhebung, die wird seit 1984 von den Ländern über ein Netz von Stichproben vorgenommen. Und es zeigt sich in den letzten Jahren, dass unsere Wälder immer noch an den Folgen der extrem trocken heißen Sommer von 2018 bis 2020 leiden und sich davon noch nicht erholt haben. Überdurchschnittlich von den Schäden betroffen sind vor allem ältere Bäume, die schon mehr als 60 Jahre alt sind.
Immerhin eine kleine gute Nachricht gibt es doch. Das Bundeslandwirtschaftsministerium sagt, dass die Zahl neu abgestorbener Bäume zuletzt zurückgegangen ist. Und ja, wir wissen natürlich alle, warum Bäume und Wald so wichtig sind. Fürs Klima natürlich, weil Bäume Kohlenstoff speichern, aber auch, weil sie eine wirtschaftliche Bedeutung haben. Daraus wird Holz gemacht.
Genau, und Fakt ist, der Wald muss sozusagen umgebaut werden. Das heißt, er muss an die veränderten klimatischen Bedingungen angepasst werden. Das passiert auch schon. Das Bundeslandwirtschaftsministerium sagt nämlich auch, dass die Stabilisierung des Waldes schon ein Ergebnis des langjährigen Waldumbaus sei. Also, dass es ihm gleichbleibend nicht so gut geht, ist wohl schon auch positiv, weil sein Zustand immerhin nicht schlechter geworden ist.
Und wir wissen, Mischwälder mit Laub- und Nadelbäumen können dem Klimawandel besser trotzen als jetzt etwa reine Kiefernwälder. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, die hat erklärt, dass die Wälder weiter stark unter den Folgen des Klimawandels leiden. Und die Frage ist, welche Bäume braucht es also in Zukunft?
Genau das untersucht das Baumlabor in Köln. Die untersuchen verschiedene Baumarten und wie die am besten wachsen. Und der Experte Michael Hund von diesem Baumlabor sagt, der Wald der Zukunft, der muss vielfältiger werden.
Das ist wie beim Aktienhandel. Sie müssen unterschiedliche Werte in Ihrem Depot haben, um das Risiko zu verteilen. Wenn dann der ein oder andere Wert ausfällt oder der ein oder andere Baum ausfällt, hat es Bäume anderer Arten, die die entstehenden Lücken dann auch wieder schließen können.
Interessanter Vergleich, ein Wald wie ein Aktiendepot.
Ja. Immer gut durchmischen.
Genau.
Die Eiche gilt ja als eine der wichtigsten heimischen Arten, die besser mit Trockenheit und Wärme umgehen kann als jetzt zum Beispiel die Fichte. Und in wärmeren Regionen Deutschlands, zum Beispiel im Oberrheingraben im Südwesten, da werden Bäume auch aus anderen Regionen Europas oder sogar aus anderen Teilen der Welt schon in Betracht gezogen. Zum Beispiel eine Zerreiche, Edelkastanie oder auch Orientbuchen. Auch die Douglasie steht da hoch im Kurs, weil sie im Gegensatz zur Fichte besser mit Trockenheit umgehen kann.
Und in einem Wald im Siebengebirge, da läuft das mit der Vielfalt auch schon ganz gut. Franz von Elsbergen vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, der ist zufrieden.
Hier wurde nicht nur auf eine Baumart gesetzt. Hier hatten wir schon vom Vorhinein verschiedene Baumarten. Neben der Fichte, die komplett abgestorben ist, hatten wir noch die Douglasie, die Lärche, wir haben hier die Esskastanie. Und dadurch ist hier keine wirklich schlimme Situation entstanden.
Mindestens 10 unterschiedliche Arten von Bäumen sollten es sein in so einem zukunftsträchtigen Wald, das sagt Waldlaborforscher Michael Hund, weil man kann einfach nicht genau sagen, wie sich das Klima weiterentwickelt, wie feucht oder trocken es eben wird.
Aber klar ist auch, so ein Waldumbau, der ist extrem aufwendig und der wird auch lange dauern. Experten sagen, dass das eine Aufgabe für Generationen sei, die sich über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar bis zu einem Jahrhundert erstrecken könnte. Also erste Veränderungen, so richtige Veränderungen, die könnten dann nach 20 bis 30 Jahren sichtbar werden.
Und an vielen Stellen in Deutschland wird aber auch schon intensiv daran gearbeitet. Zum Beispiel in Hessen. Seit dem Extremjahr 2018 mit Hitze und wirklich lang anhaltender Trockenheit sind dort rund 10.000 Hektar Wald aktiv wieder aufgeforstet worden. Oder auch in Sachsen und Bayern werden jedes Jahr Millionen neue Bäumchen gepflanzt.
Unsere Kurznachrichten.
Ein Ebola-Infizierter kommt für die Behandlung nach Deutschland. Der US-Arzt hatte sich bei seinem Einsatz in Zentralafrika mit Ebola infiziert. Und jetzt kommt er in die Charité in Berlin, die darauf spezialisiert ist, Menschen mit hoch ansteckenden Viruserkrankungen zu behandeln. Die Gesundheitsbehörden in der Demokratischen Republik Kongo melden inzwischen mehr als 130 Todesfälle und über 500 Verdachtsfälle. Die Weltgesundheitsorganisation betont aber weiter, dass die Gefahr einer weltweiten Pandemie gering sei.
Die Bundesregierung will den Führerschein günstiger machen und heute sich auf einen neuen Gesetzesentwurf dazu einigen. Geplant ist unter anderem, die Sonderfahrten zu reduzieren, also nachts oder über die Autobahn. Und es sollen Übungsfahrten mit den Eltern erlaubt werden. Vorbild ist da Österreich. Führerscheine kosten inzwischen bis zu 4.500 Euro.
Zum ersten Mal in Deutschland gibt es bald Polizeistreifenwagen mit permanentem Blaulicht, und zwar in Hamburg. Da bekommen die Polizeiautos ein sogenanntes polizeiliches Präsenzlicht, das dauerhaft leuchtet, egal ob im Einsatz oder nicht. Gleichmäßig leuchtend und nicht blinkend mit knapp 30% der normalen Helligkeit. In Frankreich, Spanien oder Schweden hat die Polizei das Dauerlicht schon länger, kennt ihr vielleicht, wenn ihr da manchmal im Urlaub seid.
Also normalerweise denkst du ja nicht dran, dass da einer 74 Rinder klaut.
Nee, das konnte ich mir vor dieser Recherche auch nicht vorstellen, dass Rinder geklaut werden. Genauso wenig wie der Landwirt Michael Jensch, den wir da gerade gehört haben. Er ist Geschäftsführer einer Agrargenossenschaft in Gräfendorf im Süden von Brandenburg.
Ja, und genau das ist gerade irgendwie wirklich ein Phänomen hier in meiner Region Berlin-Brandenburg, auch echt Gesprächsthema. Seit März sind in Brandenburg über 230 Rinder geklaut worden. Also Diebe haben die Tiere entweder direkt von der Weide oder aus dem Stall geholt, und der Schaden für die betroffenen Landwirte, der liegt bei fast 340.000 Euro.
Gucken wir uns mal den Fall von Michael Jensch an. Ende April sind ihm und seiner Agrargenossenschaft in einer Nacht 74 Rinder geklaut worden, und zwar vom Typ schwarz-buntes Niederungsrind. Und das ist deshalb relevant, weil die Rasse vom Aussterben bedroht ist und es auf diesem Hof den bis dato größten Bestand in ganz Europa gab. Also das sind durchaus wertvolle Tiere, und zwar nicht nur finanziell gesehen. Aber geklaut worden sind wohl nur gesunde Tiere, sagt Michael Jensch.
Es waren noch welche dabei, die sind mit Markierungsspray gekennzeichnet gewesen, was auf eine Behandlung hindeutet. Alle, die behandelt wurden und gekennzeichnet wurden, sind zurückgeblieben, und die kleinsten.
Morgen um 5 hat ein Mitarbeiter das alles bemerkt, dass die Tiere nämlich fehlen, als er zur Arbeit in den Stall gekommen ist.
Jetzt ist die große Frage, die man sich natürlich da unweigerlich stellt: Wie zur Hölle geht das überhaupt? Also so 70 Rinder klemmst du dir ja mal nicht eben unter den Arm und haust ab. Das sagt auch Bernd Starik vom Bauernverband Südbrandenburg.
Jeder Landwirt weiß, wie schwierig es unter Umständen ist, eine Rinderherde zu verladen und das Ganze noch, wenn es geht, im Dunkeln und mit wenig Zeit. Also da steckt dann schon eine hohe Professionalität dahinter.
Deshalb ist auf jeden Fall klar, das müssen wirklich Profis sein, die sich auskennen mit Rindern, die haben die Transporter, die verstehen die Logistik und die wissen auch, was diese Markierungen auf den Tieren bedeutet, ne, und wie die ticken.
Genau, und dazu kommt noch, dass alle Rinder in Deutschland auch Ohrmarken haben und damit registriert sind. Also jedes Tier hat eine Identität, und das bedeutet auch, dass man ohne die dazugehörigen Papiere eigentlich ja wenig bis nichts mit diesen Rindern anfangen kann. Man kann sie jedenfalls nicht mal ebenso verkaufen, zumindest nicht bei seriösen Händlern.
Und zumindest auch nicht in der Europäischen Union, weil diese Registrierungen EU-weit gelten. Und deshalb ist die Vermutung, dass die Tiere entweder illegal geschlachtet werden oder ja, dass sie sogar aus der EU rausgebracht werden. Dazu passt, dass bislang vor allem Brandenburg von den Diebstählen betroffen ist, wo es ja erstens viele landwirtschaftliche Betriebe mit Rindern gibt und von wo aus es zweitens auch nicht so weit bis nach Osteuropa und darüber hinaus ist.
Wir haben aber auch mal bei anderen Bundesländern nachgefragt, ob die auch Probleme mit Rinderdiebstahl haben, aber ja, so richtig konnte uns das niemand sagen, weil die Zahlen auch nicht explizit statistisch erfasst werden. Also es gibt, wenn überhaupt, vielleicht Zahlen zu Viehdiebstahl, aber da sind dann eben auch Hühner drin und andere Tiere. Mhm. Insofern konnte uns auch keines der angefragten Bundesländer sagen, ob das Problem in den letzten Jahren größer oder kleiner geworden ist.
In Brandenburg jedenfalls ist es nicht ganz neu, nur gerade wieder ziemlich aktuell wegen der vielen Fälle. Aber es gab auch vor 9 Jahren schon mal kurzzeitig eine Sonderkommission der Polizei, die sich um genau solchen Viehdiebstahl gekümmert hatte. Die ist aber nach einem Jahr wieder aufgelöst worden. Aber auch jetzt will der Innenminister in Brandenburg was machen, nämlich Viehtransporter stärker kontrollieren, vor allem nachts, in der Hoffnung eben Diebe zu erwischen. Und die Behörden aus Polen sollen auch die Augen an den Grenzen offen halten.
Ja, und den Landwirten gibt die Polizei den Tipp, Kameras und viele Lampen aufzuhängen, damit man eben merkt, wenn die bekommen, aber bezahlen müssen das die Landwirte natürlich selbst. Aber zumindest für die geklauten Rinder gibt es Versicherungen, wenn man sie denn abgeschlossen hat. Also gibt es im besten Fall auch Geld zurück.
Und in Brandenburg, da gibt es nicht nur viele Rinder, sondern streckenweise auch viele Windräder. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, wie mühsam das ist, die erstmal aufs Feld zu karren. Ich habe tatsächlich mal einen einzelnen Flügel auf zwei Schwertransportern gesehen und dachte nur, wow, was für Dimensionen.
Mhm. Bei mir gibt es auch super viele Windräder hier rund um den Braunkohletagebau Garzweiler. Da werden auch ständig wieder neue aufgebaut. Ich sehe auch ab und zu so Transporter. Und diese Rotorblätter von den Windrädern, die werden im Gegensatz zu dem Mast ja auch in einem Stück transportiert. Und die sind mittlerweile fast 90 Meter lang. Das sieht wirklich krass aus. Da ist das Rotorblatt dann quasi zwischen zwei Teilen eines Fahrzeugs montiert. Und nur ganz vorne und ganz hinten sind dann die Teile des LKW.
Allerdings gibt es auch immer mal wieder Unfälle bei solchen Transportern. Darüber sprechen wir nämlich jetzt. Erst gestern ist auf einer Autobahn bei Bremen ein Schwertransporter umgekippt und ein Teil eines Windradmasts ist auf das Feld neben der Autobahn gerollt. 50 Tonnen wiegt dieses Teil. Der Fahrer des LKW wurde zum Glück nur leicht verletzt, aber die Autobahn A28 Richtung Hamburg, die war noch bis in den späten Abend gesperrt.
Ja, und auch in Nordrhein-Westfalen war letztens ein ziemlich außergewöhnlicher Unfall. Da ist ein Schwertransport mit so einem fast 90 Meter langen Rotorblatt auf dem Autobahnkreuz Kamp-Lindfort stecken geblieben. Und zwar, weil eine Kurve einfach zu eng war. Das hatte man offenbar vorher falsch berechnet. Und solche Unfälle gibt es immer mal wieder. Wir gucken mal drauf, wie die Planung denn eigentlich für so einen Transport abläuft. Die ist nämlich echt super komplex.
Jo, vor allem, weil Windräder immer größer werden. Also ein kompletter Schwertransport, der ist oft länger als 100 Meter und da können dann schon kleine Hindernisse wirklich zum Problem werden. Enge Kurven, Baustellen oder auch neue Leitplanken oder aufgestellte Baustellenbarken.
Jetzt muss man natürlich sagen, eigentlich wird die Strecke vorher genau geprüft, bevor so ein Transport startet. Ja. Also Spezialfirmen, die simulieren am Computer jede Kurve, jeden Kreisverkehr. Da wird dann berechnet, ob der Transport überhaupt um die Ecke kommt. Das kann auch tatsächlich in der Vorbereitung oft monatelang dauern.
Ja, vor allem, weil auch für diese Planung den Transport einige Behörden zustimmen müssen. Die Autobahn GmbH, die Polizei, Straßenbehörden, oft auch die betroffenen Kommunen und alle Beteiligten arbeiten dann gleichzeitig an diesem bevorstehenden Schwertransport. Aber ja, wo viele Menschen arbeiten, kann eben auch mal was schiefgehen.
Ja, im Fall vom Schwertransport in NRW, wo das Rotorblatt in den Sträuchern und Bäumen an der Autobahnauffahrt hängen geblieben ist, hat offenbar jemand einen Fehler bei der Berechnung gemacht. Das sagt Klaus Schulze-Langenhorst vom Windpark Alpenveen, zu dem das Rotorblatt an dem Tag eigentlich kommen sollte.
Tja, im Endeffekt ist das bei diesen großen, langen Transporten, die wir mittlerweile haben, bei den Windenergieanlagen, Millimeterarbeit teilweise. Und hier, ich denke mal, menschliches Versagen dabei. Und man hat nicht bedacht, dass dann eben einige Bäume in der Innenbereich stehen.
Also da mussten an der Autobahn Leitplanken entfernt werden und Stahlplatten neben der Fahrbahn verlegt werden. Und es wurde auch ein bisschen vom Gebüsch weggeschnitten und dann endlich nach nur 24 Stunden konnte es auch schon weitergehen.
Also nur wenige Zentimeter können entscheiden, ob so ein Schwertransport eine Kurve schafft oder nicht. Aber es sind auch nicht immer nur solche Berechnungsfehler. Manchmal gibt es auch zum Beispiel kurzfristige Änderungen auf der Strecke, wenn eine Baustelle eingerichtet wird oder deswegen vielleicht auch eine Fahrbahn verengt wird, dann kann es halt sein, dass eine eigentlich schon genehmigte Route dann plötzlich doch nicht mehr passt.
Ja, und apropos passen, vielen, die diese Windräder direkt vor der Nase haben, denen passt das auch nicht so. Aber klar ist, erneuerbare Energien werden immer wichtiger, auch damit wir unabhängig werden von anderen Faktoren und Ländern. Und diese Windräder werden ja auch immer effizienter, erzeugen immer mehr Energie. Ja, aber nur werden sie halt auch immer größer.
Was dann beim Transport zum Problem werden kann. Tja, und deshalb ist es mittlerweile auch deutlich komplizierter, diese Schwertransporte zu organisieren. Da brauchen wir zwar weniger Windräder für die gleiche Leistung, aber sie sind eben auch riesig. Früher waren sie mal 30 Meter lang, also so Rotorblätter. Und jetzt haben wir es schon gesagt, bei modernen Anlagen sind es fast 90 Meter.
Heute hat eine Frau Geburtstag, die jeder auf der ganzen Welt kennt. Sag ich jetzt einfach mal, behaupte ich mal.
Ist
Cher! Seit über 60 Jahren macht Cher Musik, Mode und Schauspielerei. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie heute schon unglaubliche 80 Jahre alt wird.
Ja, wenn man weiß, dass sie das seit 60 Jahren macht, macht das Sinn. Aber dass sie wirklich 80 wird, das finde ich irgendwie trotzdem krass. Hat mich überrascht, weil sie ehrlicherweise auch nicht so aussieht. Wobei das auch nicht nur an den guten Genen liegt, aber das ist ein anderes Thema. Egal, ihre Musik ist unbestritten legendär, so wie ihr größter Hit von 1998.
Believe. Ach ja, direkt ein Ohrwurm. Mhm. Übrigens hat sie mit diesem Lied auch Autotune groß gemacht, muss man sagen. Und dieser Song und auch ihre allen anderen Hits, die haben ihr ein geschätztes Vermögen von 360 bis 600 Millionen Euro eingebracht. Not so bad, würde ich mal sagen. Herzlichen Glückwunsch von uns an Cher. Danke für die Musik. Bitte, bitte machen Sie weiter, Frau Cher.
Genau, danke.
Bis morgen.
Und bis morgen und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.